先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch willkommen im Tomasio's Club. Guten Abend. Heute unser Gast Siegfried Zielinski aus Berlin oder wo auch immer her, denn gewissermaßen ist das Thema auch global, was wir heute vorhaben.
Ja, und das passt ja insofern gut, als seine Publikationen auch bereits ins Chinesische übersetzt sind. Tja. So, jetzt aber erstmal die rituellen Ankündigungen. Der Dank an den Sponsor, der in Person und in Büchergestalt hier präsent ist, die Universitätsbuchhandlung Leipzig. Man kann diese Bücher, so sie denn trotz unserer Intervention immer noch gefallen, kaufen und sich sogar signieren lassen. Und wir haben ein Publikumsmikrofon. Das ist vielleicht deswegen besonders wichtig, weil dieses eine Buch oder eher die fünf Bücher, über die wir jetzt reden, derartig vielfältig sind, dass sie mindestens meine Kompetenzen komplett überschreiten. Wir reden, ja, das freut den Autor natürlich besonders. Wir reden nämlich über ein großes Projekt, das da heißt Variantology on Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies.
Auf Deutsch?
Ja,
das eigentlich auf Deutsch übersetzen?
Ja, tiefe Zeitrelationen.
Ja. Tiefenzeit. Wir kommen aber vielleicht noch dazu. Ja, ja. Tiefenzeit ist ein Begriff aus der Paläontologie. Aha. Also zur Tiefenzeit der Beziehungen zwischen den Künsten, den Wissenschaften und Technologien.
Ganz ja, einfach. Und dieses gesamte Korpus umfasst, wenn es denn fertig ist, 2500 Seiten. Und in ihm oder auch in Ihnen sind mindestens 75 Personen repräsentiert. Das hatten wir noch nie und es verstößt auch gegen alle Regeln des Tomasius-Clubs, von denen ja die Kenner wissen, dass sie sehr streng sind, ein Kopf, ein Buch und dass wir diese Regeln beständig überschreiten. So, was ist Variantology?
Die einfachste Frage gleich zu Beginn. Tja. Also ich bin noch bei dem einen Kopf und bei dem einen Buch, aber vielleicht kommen wir da später noch dazu. Variantology entstand einfach aus einer Sorge heraus, die wahrscheinlich viele von uns haben, nämlich aus der Sorge, dass die Welt sich nicht hin zur Vielheit entwickelt, vom Einfachen zum Vielfältigen, sondern gerade wenn man eben eine Welt betrachtet, die auch sehr stark durch Wissenschaft und Technologie geprägt ist, sich verengt in den Varianzbreiten und dazu müssen wir als Intellektuelle Stellung nehmen, wir müssen was tun. Die einzige Art und Weise, in der ich was tun kann, ist den Variantenreichtum des Existierenden zumindest nicht zu vermindern, sondern zu erhöhen. Und daraus entstand dieser Neologismus, das Wort existiert ja nicht, das habe ich selber erfunden und das ist das Schöne, denn dann hat man eine wunderbare Spielfläche, um seine Gedanken und seine Projekte entwickeln zu können.
Und die Angst, dass man das mit Scientology verwechselt, war nicht so groß.
Nö, also eher schon von ernsthaften Philosophen wie Wilhelm Schmidt-Bickemann, der auch mit uns zusammenarbeitet oder von denen, die dann eher aus angelsächsischen Sprachkontexten kommen, das Missverständnis, dass es sich um various ontologies handelt. Aber dieses Missverständnis räume ich nicht so schnell aus, weil ich das gar nicht so schlecht finde mit den various ontologies. Man muss ja nicht immer alle Kinder ausschütten, wenn man die Bäder leert.
Schwierige Metapher. So. Oder Katachese.
Meine Spezialität.
Und jetzt nochmal die Deep Time Relations.
Ja, also die Variantologie ist natürlich damit auch, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, nicht erschöpfend erklärt. Aber die Tiefenzeit ist vielleicht das, was mich auch bevor dieser dieses Wort, dieses Reizwort, dieser Begriff entstanden ist mit der Variantologie, schon viel, viel länger beschäftigt hat. Tiefenzeit, ein unglaublich, wirklich faszinierender Begriff, der eigentlich von einem Schotten entwickelt worden ist im 18. Jahrhundert, am Ende des 18. Jahrhunderts, der Geologe war und der einfach unzufrieden war mit der Tatsache, dass die Kirche die Geschichte der Erde, die Zeit, in der die Erde sich entwickeln durfte, auf ungefähr 6.500 Jahre festgelegt hat. Es waren 6.300 und so viel. Dieser James Hutton, dieser Schotte, der ein Kopf, ein Buch, ein wunderbares dreibändiges Werk geschrieben hat, das Theory of the Earth heißt, Theorie der Erde, war in der glücklichen Lage, ein freier Geist sein zu dürfen im 18. Jahrhundert. Er hatte als junger Mann, als 23, 24-Jähriger, ich erzähle das ganz kurz, weil es auch um solche Dinge natürlich bei der Variantologie geht, er hatte das Glück oder den Erfolg, ein Patent für eine chemische Verbindung zu entwickeln, die ihm ziemlich viel Geld eingebracht hat. Das heißt, er konnte frei forschen, unabhängig von Institutionen, von der Kirche, von staatlichen Einrichtungen. Und er hat durch seine Experimente festgestellt, dass das nicht stimmen kann mit diesen 6.500 Jahren. Er ist also selber schon zu Berechnungen von 70.000 Jahren gekommen. Und wir wissen dann, im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte wurde diese Erdgeschichte immer tiefer in einem spezifischen Sinne. Ganz kurz, der wichtigste Gedanke bei der tiefen Zeit ist, ein sehr faszinierender, eben nicht nur für die Geologie, sondern auch für andere Disziplinen oder Denkfelder. Der wichtigste Punkt ist, James Hutton hat nicht akzeptiert, dass es eine Basaltschicht gibt, eine harte Schicht von Erde, von Gestein, durch die hindurch man nicht mehr hindurch kann, zu früheren Gezeiten sozusagen. Er hat das durchstoßen sozusagen und hat nicht akzeptiert, dass da Ende ist. Und das ist für meine Arbeit ein unglaublich wichtiger Punkt. Ich akzeptiere nicht, ich komme ja aus der Medientheorie und aus der Medienwissenschaft, ich akzeptiere nicht, dass Medien etwas sind, die im 19. Jahrhundert entstanden sind und in der Gründerzeit eben des Industriellen ihren historischen Ort haben, sondern ich gehe weit tiefer, die Basaltlinie 19. Jahrhundert, Industrialisierung wird nicht anerkannt. Wir finden immer noch etwas, was dem vorgelagert ist, wenn wir glauben, wir haben den Ursprung und das Erste für irgendeine Genealogie gefunden.
So, jetzt sind das ja 5 Bücher und dankenswerterweise steht ja da auch ein bisschen die Genealogie der Bücher. Also Ihre erste Variantology, die würde ich noch verbuchen unter dem Aspekt ja interdisziplinär. Und da steht auch so schön, es sei, Moment, methodologically and epistemologically, oh ja, charakterisiert by lightness and ease. Das ist ja ganz schick. Also schreiben essayistisch leicht verständlich, schön. Nummer 2 hat auch ungefähr den gleichen Text. Ab Nummer 3 kommen Sie dann nach China und mit Nummer 4 kommen Sie auf die arabische Welt. Das ist ja nicht leicht.
Nö. Aber ich meine, Dinge, die uns Freude machen, sind doch nie leicht. Das ist kein Kriterium mit der Leichtigkeit.
Steht aber in Nummer
1 bei Ihnen. Ja, Leibniz, aber ein Text, der von sich beansprucht, mit einer Leibniz daherzukommen, bedeutet ja nicht, dass das, was er erzählt, das, worüber er schreibt, leicht ist, um Gottes Willen. Unsere Aufgabe ist es, Dinge, die möglicherweise eben schwierig im Sinne von einem gewissen Komplexitätsgrad sind, so darzustellen, dass andere Zugänge dazu bekommen und Freude daran haben. Ein Nebenaspekt, ganz kurz nur angesprochen, jedes dieser Bücher, man kann es ja auch mal zeigen, ohne jetzt diesen Werbeaspekt damit ansprechen zu wollen, darum geht es überhaupt nicht. Jedes dieser Bücher wird mit einem Künstler gemacht. Für jeden Bücher lade ich, für jedes dieser Bücher lade ich einen Künstler ein, der von Anfang an dabei ist bei diesem Projekt und dem Projekt sozusagen seine Handschrift, seine visuelle Handschrift gibt. Er macht auch eigene Beiträge oder sie macht unter Umständen eigene Beiträge innerhalb des Buches. Leichtigkeit bedeutet hier was ganz anderes. Leichtigkeit bedeutet zum Beispiel auch wirklich eine gewisse Leichtfüßigkeit zwischen den Sprachen und zwischen den Kulturen. Wir haben es bei allen Büchern, auch bei den ersten Bänden, mit Autoren aus mindestens jeweils 12 bis 15 Ländern zu tun. Wir übersetzen die Texte, das sind lange, lange Prozesse, auch der Auseinandersetzung natürlich mit diesen Autoren. Sie erscheinen dann alle im Esperanto, im Internationalen, im Englischen. Aber wenn ich das noch sagen darf, zwei Dinge kurz. Der Begriff der Globalität geht mir hier nur dieses eine Mal über die Lippen, weil ich sie zitiere oder sie, ich weiß nicht mehr, wer den Begriff benutzt hat. Ich benutze ihn nicht, ich finde ihn schrecklich. Globalität hat nichts mit dem zu tun, was mich interessiert, hat nichts mit Kunst zu tun, es hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Es ist ein Begriff, der aus der politischen Ökonomie kommt und ganz andere Implikationen hat. Ich benutze, wenn ich das adressieren möchte, dass wir in weltweiten Bezügen arbeiten, vielleicht eher den Begriff der Mondialität, der etwas mehr Spielraum lässt, so wie ihn Jacques Derrida etwa benutzt oder Edouard Glissant in seinen wunderbaren Traktaten über die Welt benutzt hat. Da ist ein bisschen mehr, nicht nur Sex drin, sondern da ist ein bisschen mehr Spielraum drin, als in diesem sehr festgefügten des Globalen. Wir müssen unsere eigene Sprache in diesem Feld entwickeln, deshalb ja auch dieser Begriff der Variantologie. Wir müssen mehr Spiel reinbringen in diese Geschichten und die Geschichte, sonst wird es wirklich alles sehr eng. Der zweite Band, das wollte ich noch sagen, war auch bereits eine erste Reise, die zu erwähnen vielleicht hier gerade auch nicht ganz unwichtig ist in Leipzig. Es war nämlich eine Reise nach Osteuropa. Das war der Schwerpunkt des zweiten Bandes mit Gästen aus Russland, aus Ungarn und verschiedenen anderen Ländern. Warum? Weil, aber das wissen Sie, weil, wenn man Europa betrachtet, die Tatsache, dass vieles von dem wir glauben, dass es in den westlichen Metropolen entwickelt worden ist, nicht dort entwickelt worden ist, sondern in Paris, in London, zu Produkten, zu verkaufbaren Resultaten weitergetrieben worden ist, aber eigentlich aus St. Petersburg oder anderswoher im Osten Europas kommt. Und wir haben etwas, was uns sozusagen dann im mondialen Maßstab sehr interessierte, nämlich das Verhältnis von Orient und Okzident, schon mal in Europa ausprobiert. In zweierlei Richtungen, sowohl in Richtung des Ostens als auch in Richtung des Südens. Weil wir haben ja sozusagen das große Weltproblem eben der Trennung zwischen dem Norden und dem südlichen Teil der Hemisphäre, haben wir ja als Problem auch mitten in Europa noch einmal sozusagen in einer Art eines Mikrokosmos. Aber das war für uns ungeheuer spannend. Ich kann jetzt unmöglich ins Detail gehen. Für mich war das eigentlich schon klar, als ich mich mit zum Beispiel eben Genealogien des Elektronischen beschäftigt habe und dann auf ein kleines vor vielen Jahren auf ein kleines Institut in St. Petersburg stieß, dass ein Mann namens Boris Rosin geleitet hat, der 1908 ein Patent für elektronisches Fernsehen angemeldet hat, für elektronisches Farbfernsehen, dessen Schüler zwei vor allem waren. Der eine hieß Isaac Schönberg. Er ging dann in den Revolutionswirren nach London zu Thorn EMI und hat dort elektronisches Fernsehen entwickelt. Der andere war Wladimir Zworykin, der ging auch in den Revolutionswirren 1916-17 zur RCA in die USA und hat für die RCA elektronisches Fernsehen entwickelt. Aber die Keimzelle war natürlich der Lehrer, Boris Rosin, der die Theorien der Elektronik entwickelt hat. Das Gleiche könnten wir jetzt bei der Musik durchziehen. Theremin, die Geschichte ist schon ziemlich bekannt. Wenn man dann weiter zurückgeht in der Geschichte, ich habe das Erste, was ich gemacht habe nach der berühmten Wende, war, wenn ich in die großen Städte nach Prag, nach Budapest und so weiter gegangen bin, bin ich als Erstes in die Technikmuseen gegangen und in die Wissenschaftsmuseen, habe mir die angeguckt, weil die waren ja vorher nicht so ohne weiteres zugänglich immer gewesen und war bass erstaunt, vor allem mit, wenn man mit Kollegen durchgeht und man sieht eine Kamera und sagt, ich dachte immer, das wäre Voigtländer. Nee, das ist nicht Voigtländer. Das war irgendeine ungarische Firma, die die und die Optik entwickelt hat. Dann kamen ein paar aus Wien, haben das mitgenommen sozusagen, haben das in Wien zum Produkt gemacht und wir denken, es ist eine österreichische Erfindung. Also lange, lange Geschichten kann man daraus machen. Ich will damit nur eben China und Arabien, die arabisch-islamische Welt ergänzen. Die erste große Exkursion hat sozusagen nach Osteuropa stattgefunden und das hat mit der Gesamtkonstruktion dieser Deep Time zu tun und des Variantologischen. Wenn wir wirklich versuchen wollen, in die tiefen Zeiten der Entwicklung des Verhältnisses von Kunst, Wissenschaft und Technik einzusteigen, müssen wir immer weiter in den Osten gehen, in den Orient gehen.
Das Orient, hat Goethe aber auch schon gesagt.
Das hat Goethe auch schon gesagt. Orient und Orientierung bedeutet ja nichts anderes, als dass wir uns dem Licht zuwenden und das tun wir ständig. Je mehr wir in die Gegenwart kommen, das heißt, wenn wir die eigene europäische Moderne so allmählich dann im Auge haben, müssen wir uns stärker in Richtung Süden bewegen. Und von dort aus können wir dann in die Regionen kommen, in denen wir zu Hause sind. Aber diese Bewegung weit in den Osten, über den Südosten und den Süden, in den Norden und Westen von unserem Standpunkt aus gesehen, die ist extrem wichtig und die müssen wir, glaube ich, ein bisschen begreifen lernen, um nicht immer die anderen als die Entwicklungsländer zu betrachten. Ich versuche das ja immer umzukehren. Wir haben doch nicht die entwickelt, die haben uns entwickelt. Ist doch vollkommen idiotisch, dass wir den Orient entwickelt haben. Ist doch eine vollkommen absurde Geschichte, dass wir die Chinesen entwickelt haben. Dass die jetzt noch Entwicklungsland sind, das hat ökonomische Gründe, das wissen wir ganz genau und das nutzen die aus bis zum geht nicht mehr. Aber dass wir die entwickelt haben, da lacht sich doch jeder Chinese eins ins Fäustchen. Der Brecht hat doch schon diese wunderschöne Anekdote erzählt, die wir alle kennen aus seiner Radioheuristik. Der junge Mann aus Europa, der einem weisen Chinesen begegnet und sehr stolz ist. Und der alte Chinese fragt ihn, ja, was habt ihr denn da in euren Breitengraden, warum du so stolz bist? Und er sagt, ja, wir haben Autos, wir haben Fernseher, wir haben Telefone. Und der Chinese unterbricht ihn und sagt, es tut mir leid, junger Mann, ich muss Ihnen sagen, das haben wir alles längst vergessen.
Jetzt muss ich mal fragen, woher die Notwendigkeit kommt, sich aus dieser eurozentrischen Beschränktheit zu entfernen. Das ist ja ein Impuls, den man an vielen Stellen mitvollziehen kann. Nur sind es mir jetzt fast ein bisschen sehr viele Impulse, was man alles verlassen muss. Also die Enge der europäischen Selbstlegitimierung als wissenschaftlich-kulturelle Hochleistung mit einer bestimmten, sehr begrenzten Erinnerung, die aufzulösen, machen ja schon viele Leute, die über das 18. Jahrhundert forschen, die sind eigentlich immer schon der Meinung gewesen, dass das 19. Jahrhundert uns lauter Lügen aufgetischt hat darüber. Und natürlich gibt es dann auch Leute wie der schon erwähnte Schmidt-Wiggemann, die sagen, na, das 18. Jahrhundert ist überhaupt nichts, wenn man das mal mit dem 17. Jahrhundert vergleicht und so weiter. Und je nach Bildungsgrad findet man dann immer diese Leute. Und die arabische Kultur ist anerkanntermaßen ja sehr präsent gewesen, auch in Europa, über Spanien. Da gibt es immer wieder die Leute, die das vertreten, dass das auch ein ganz wichtiger Einfluss ist. Also diese Aufhebung der engen Narration, ja, das ist ein Zug, den, glaube ich, kann man so wie jetzt gesagt im Großen und Ganzen ankündigen, aber wie füllt man ihn aus und ist er ich habe das jetzt so verstanden, man muss das jetzt gar nicht unbedingt kritisch tun, man muss jetzt gar nicht unbedingt sich darauf zu versteifen, woher diese Enge der Erzählung herkommt, sondern man könnte auch einfach ein bisschen Spaß entwickeln, daran zu entdecken, wenn man sie einfach aufgibt und einfach hinguckt und einfach hingeht, und dann entdeckt man Dinge. Ja. Und das
ist eine schöne Formulierung. Also ich halte von der, natürlich müssen wir immer sehr aufmerksam auch Dinge kritisch betrachten. Aber zu kritisieren ist ziemlich einfach. Ich halte sehr viel in meiner Arbeit von einer Aktivität, die ich ganz ungeschützt Preisen nenne. Und das hat mit meinem ganz besonderen Verständnis von Archäologie beziehungsweise von Anarchäologie, wie ich das ja exakt nenne, zu tun, über die wir vielleicht später nochmal sprechen können. Ich hörte in unserem Vorgespräch, dass Sie sich ja auch mit Foucault intensiv beschäftigt haben, da können wir vielleicht nochmal auch darüber sprechen. Das Preisen ist so ungeheuer wichtig, wenn man nicht aus nostalgischen Gründen sich mit historischen Prozessen beschäftigt. Der Grund, warum ich mich mit diesen tiefen Zeiten beschäftige, ist doch einer, der in der Gegenwart beziehungsweise in der Zukunft liegt. Das ist doch ganz klar. Ich bin nicht bereit, das, was man mit dem großen Wort Utopie bezeichnet, so ohne weiteres aufzugeben. Und wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass ich für die Zukunft eben sozusagen sowas wie eine variantenreiche Beziehung zwischen Künsten, Wissenschaften und Technologien entwickeln helfen kann, dann würde ich einen anderen Job machen. Dann würde ich wahrscheinlich kochen und kann alle meine Neigungen, alles Mögliche, und kann alle meine Neigungen in Richtung von Erhöhung von Vielfalt vielleicht an dem Punkt weitertreiben. Als Wissenschaftler und als jemand, der an diesem Wechselverhältnis von Kunst, Wissenschaft und Technik so interessiert ist, muss ich es eben in diesem Bereich machen. Also es geht um die Gegenwart, um die Zukunft, um eine möglichst variantenreiche Gegenwart und Zukunft. Und dafür nutzt mir, wenn man das so etwas grob jetzt sagen darf, dieses Preisen von vergangenen Konstellationen. Es sind Konstellationen, die uns aus der Zeit 1000 Jahre, 1500 Jahre zurück begegnen und die uns nicht so arrogant werden lassen, zu glauben, dass wir an der Spitze des Fortschritts stehen. Meine Arbeit versucht auch, den Fortschrittsgedanken oder unseren Fortschrittsgedanken, der ja einer der europäischen Moderne ist, zu relativieren. Ich habe jetzt vor einiger Zeit in Neapel, das war unser letzter Kongress, ein kleines imaginäres Institut gegründet. Es ist noch imaginär und wird wahrscheinlich auf ewig imaginär bleiben. Es heißt Institute for Southern Modernities, also Institut für südliche Modernitäten. Das versucht ein bisschen auf Ihre Frage zu antworten. Und dieses Institut, diese Institutsgründung, Ehrenmitglieder sind Peter Sellers, Peter Weibel, es gibt schon ein paar, die da mitmachen, geht davon aus, dass es nicht nur eine Moderne gegeben hat, sondern viele miteinander konkurrierende Moderne gegeben hat. Oder anders ausgedrückt, Moderne ist eine Konstellation, die es historisch an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeitpunkten gegeben hat. Ich mache Ihnen das an einem Beispiel deutlich, sonst denken Sie, der spinnt nur. Eines meiner Spezialgenealogien ist die Genealogie der Automaten, insbesondere der Musikautomaten. Im 9. Jahrhundert, im frühen 9. Jahrhundert in Bagdad, habe ich eine kleine Gruppe von drei Brüdern, Banu Musa, in meinen Recherchen gefunden, die einen unverschämten Automaten gebaut hat. Es war ein Musikautomat, der dazu in der Lage sein soll, so die Beschreibung dieses Automaten, jedwede Musik automatisch zu produzieren, zu generieren. Dieses Gerät sollte somit eine universale Bedeutung haben. Der Universalismus ist etwas in der Technologie, in der Wissenschaft, was wir ganz fundamental mit dem Denken der Moderne, mit der Moderne verbinden. Hier haben wir das im 9. Jahrhundert. als Entwurf, als Anspruch vorliegen und die Jungs haben das auch noch realisiert.
Aber was ist jetzt der Punkt? Ich meine, wenn man die Moderne multipliziert und findet sie jetzt überall, ja, hat man dann tatsächlich den Auszug aus der Moderne vollzogen oder müsste man nicht eher eine Antimoderne entwickeln oder entdecken oder irgendetwas Alternatives? Also das verstehe ich jetzt so als intellektuelles Unterfangen, so sehr es mir sympathisch ist, nicht so direkt, weil sozusagen Einbeziehung, sozusagen die nachträgliche Rechtfertigung und die sozusagen Nobilitierung fremder Kulturen als auch mal modern gewesen seiend, ist immer noch ziemlich sozusagen europäisch und hat auch verschiedene Konjunkturen gehabt, während ja innerhalb der europäischen Kultur ein sehr viel stärkerer, zum Beispiel eine wahnsinnige Modernismuskritik, die auch ihre Verwandten sonst wo hat, innewohnt. Warum geben wir jetzt die Moderne nicht einfach auf?
Das wäre das Schönste. Das wäre das schönste Ergebnis. Aber ich denke, um zu diesem Punkt zu kommen, dass man den Begriff, das Konzept der Moderne schlichtweg für obsolet erklärt, muss man erstmal den Durchgang machen. Und Sie sagen das jetzt so locker, das hat alles schon stattgefunden. Ich kenne keine einzige Untersuchung, die sich zum Beispiel mit den Automatenbauer um 900 und 1000 und 1100 unter Gesichtspunkten beschäftigt hat.
Ich will mal sagen.
Dieses Wechselverhältnis, diese Interdependenz von Kunst, Wissenschaft und Technologie betreffen. Es gibt einige, die aus der Religionswissenschaft sich damit beschäftigt haben und solche Dinge als Ritualobjekte analysiert und beschrieben haben, aber wirklich eben auch im Hinblick eben auf die Funktionalität dieser Apparate, auf das, was eingeschrieben ist in die Maschinen, ist das etwas, was bisher noch kaum stattgefunden hat. Und ich denke, dass erstmal, damit wir in der Lage dazu sind, dieses Konzept der Moderne für obsolet zu erklären, so etwas notwendig ist, international, wie ein Begegnen auf Augenhöhe. Das ist wahnsinnig wichtig, das ist noch nicht der Fall. Wenn Sie mit den Wissenschaftlern aus diesen Ländern, aus diesen Regionen sprechen, dann leiden die immer fürchterlich darunter, dass sie sozusagen wie Entwicklungsländer behandelt werden. Es ist doch absurd. Ich meine, ich spreche mit einem, machen wir es noch extremer, ich spreche mit einem Chinesen, der zum Beispiel spezialisiert ist auf die Geschichte der Mechanik, über Magnetismus, über Elektrizität. Und er erklärt mir, dass sie bereits im ersten Jahrhundert vor Christus mit Schachbrettern und Figuren gearbeitet haben, die automatisiert waren auf der Basis von Lodestones, also von Magnetsteinen und auf der Basis der Erforschung des Verhältnisses oder der genauen Funktion des Verhältnisses zwischen Metallen und Magnetstein. Ich meine, da schäme ich mich in Grund und Boden.
Es gibt viele Hochkulturen, die gab es und die sind halt untergegangen. Unsere ist jetzt noch nicht untergegangen.
Das sagt er so locker, die sind halt untergegangen. Aber warum? Die sind doch nicht auch von selber untergegangen.
Nee, aber das macht doch nichts, dass sie untergehen. Ich finde, dass... Nein, ich meine, warum? Ich verstehe das jetzt schon. Das Preisen ist sozusagen eine Übergangsbewegung.
Kann ich noch ein Wasser haben?
Ich sozusagen entgrenze mich, indem ich andere sozusagen mal pathetisch lobe. Dann, wo ich sozusagen retrospektiv Kollegen finde und Leute, die auch was Tolles gemacht haben. Aber das ist vielleicht alles eine Entwicklung hin zu einem Staunen. Jetzt würde ich das mal als eine fortschrittlichere Stufe des Preisens versuchen zu entwickeln. Das Staunen, das nämlich auch zulässt, dass ich vor Dingen stehe, die ich nicht verstehe. Denn das ist ein bisschen so, dieses Preisen ist sozusagen in der Übergangsphase. Da muss ich alte Techniker, alte Wissenschaftler, alte Literaten, vielleicht auch alte Religionsphilosophen sozusagen nobilisieren. Und sagen, die waren mindestens genauso gut wie unsere. Und das ist eine Figur, die ich gut verstehen kann. Die hat was Anarchisches und die hat gleichzeitig also eine Art subversiven Gebrauch von Bildung. Ja? Man studiert etwas herum an Ecken, wo andere Leute nicht so unterwegs waren, entdeckt dann was Tolles und sagt den anderen, jetzt seid mal ganz ruhig und hört erst mal dazu. Das finde ich eine gute Bewegung, das gefällt mir so spontan. Aber es ist immer noch eine sehr europäische Bewegung, es ist immer noch eine Modernität, die sozusagen zu retten versucht. Und sozusagen, warum kann nicht das Ausgehen in andere Länder oder Vergangenheiten einfach auch bereit sein, in der Sackgasse zu geraten, stehen zu bleiben, unverständlich zu sein. Das ist bei diesem Buch, ist mir das so als Ton aufgefallen, so eine alles verstehen wollende Globalität?
Gut, das kann ja wirklich, welches ist das jetzt? Das kann ja, das können Sie so lesen. Ich sehe das nicht so, weil ich vieles von dem wirklich noch nicht tief verstanden habe, was hier verhandelt wird. Und ich habe bereits gesagt, dass es mir sehr recht ist, wenn wir dazu kommen, dass wir in absehbarer Zeit diesen Begriff der Moderne und das europäisch dominierte Denken so auflösen können, dass es irgendwo in Labyrinthen oder sonst wo landet. Nur bis dahin ist noch verdammt viel zu tun. Und diese Arbeit müssen wir machen. Die können ja nicht die Chinesen machen, die können ja nicht die Araber machen. Das müssen wir machen. Wir waren ja schließlich diejenigen, die diese Reiche, ich meine, das sagen sie so locker, da bin ich aber, das zieht mir fast die Schuhe aus. Wir gründen zum Beispiel gerade eine Gruppe, die heißt Variantologia Latina und die besteht aus Bogotanern und aus Ecuadorianern und aus Leuten aus dem sogenannten Lateinamerika. Schon dieser Begriff des Lateinamerikas zieht einem ja die Schuhe aus. Und da ist mal so eine Hochkultur, wie wir wissen, mal so ganz locker einfach mal weggeräumt worden. Da sagen Sie, das interessiert Sie nicht, warum das der Fall ist. Und also es ist ganz okay, dass man so eine Hochkultur mal... es ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Wir haben da eine ungeheuer wichtige Aufgabe und da können Sie sagen, das ist natürlich wieder diese blöde europäische Haltung, die versucht, alles besser zu machen oder sowas. Wir haben da eine ungeheure Aufgabe, ungeheuer viel wieder gut zu machen. Als ich das erste Mal nach St. Petersburg gegangen bin, vor, ich weiß nicht, das war unmittelbar nach der Wende, 92 oder 93, hat man mich da eingeladen und habe unter anderem über solche Dinge gesprochen, die ich vorhin angedeutet habe, habe ich gesagt, ich bringe euch das mit, was wir euch geklaut haben. Und das hat natürlich eine ganz andere Gesprächsbasis erzeugt sofort. Wir konnten über Dinge ganz schnell reden, die normalerweise vielleicht erst mal 3 Monate Verständigungsprozesse erfordert hätten. In Südamerika ist es so, dass selbst die Scholars dort, die Forscher, die jungen Forscher und Forscherinnen, auch die Jungen, so massiv an diese Idee gekoppelt sind, dass erst mit der Zwangsbesiedelung der Spanier und der Jesuiten die Kultur der Moderne überhaupt angefangen hat. Und das zu durchbrechen mit denen zusammen, mit den jungen Leuten dort zusammen und in ganz andere Dimensionen hineinzugehen, das ist eigentlich das, was wir zu tun haben. Die Wiederentdeckung zum Beispiel der Kultur der Mayas im Moment durch ganz junge Leute, nicht durch die alten Archäologen, die das zum x-ten Mal lesen, ist ihre Bibliothek auch voll von diesem Material, sondern durch junge Leute, die sagen, wow, das ist ja wunderbar, das ist ja interessant, was da sich ausdrückt, hat ja ungeheuer viel mit dem zu tun, was uns auch für die Zukunft interessiert.
Die Begeisterung für die Mayas müsste endlich mal weichen einer Begeisterung für die mexikanischen Pazifikkulturen. Die sind nämlich echt unerforscht. Und diese Konzentration auf die Mayas hat etwas damit zu tun, dass da zu viele Dokumente übrig sind.
Okay. Also wir verlassen jetzt bitte die Mayas.
Vor allem im Osten Deutschlands.
Ich will auch tatsächlich von dem Thema weg, weil das ist, ich will das aber nur sagen, eine Bibliothek ist voll von geraubten Dingen. Und das Zurückgeben ist keine kulturpolitisch sinnvolle Tat, nach meiner Überzeugung, weil es eben, wie Sie das selber vorher gesagt haben, eigentlich einen einsinnigen Vorgang voraussetzt. Und Rauben ist nicht einsinnig. Ja? Rauben ist sozusagen eine tiefe Form des Interesses. So muss man das irgendwie, das lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Ja? Wenn wir alle Raubvorgänge rückgängig machen wollten, ich weiß gar nicht, wo wir da aufhören sollten.
Dann ist deine Bibliothek zu.
Die auch, aber andere... Ja. Auch und Ägypten wird dadurch nicht reicher und so. Aber das würde ich mal lassen wollen.
Ich würde auch sagen, die Sphinx gehört nach Deutschland. Ich finde auch das richtig. Ja, ich das
Sie meinen den Ufrit?
Es ist wirklich interessant.
Nein, die Sphinx, die müssen wir noch rüberholen.
Auch noch.
Sicher. Jetzt, was meinen Sie, was das jetzt? Jetzt ist doch Ägypten befreit. Das ist doch jetzt erst die Grundlage dafür, dass die Raubzüge erst richtig stattfinden können. Die Sphinx wird bald hier in Berlin stehen. Das ist doch vollkommen klar.
Ja. Ich würde gerne mal auf Ihre Rhetorik kommen. Also das übrigens mit der reiferen Form der Begeisterung, das steht hier als erster Satz, incredulous amazement. Also da sind beide sich jetzt schon mal einig. Aber Sie sprechen immer von wir und die. Und jetzt haben Sie da mit jungen Forschern zu tun, die hier auch mitarbeiten. Die haben meistenteils in USA und Europa studiert. Also die haben überhaupt erstmal studiert. Das heißt, das sind ja jetzt auch nicht mehr die Eingeborenen, falls es die überhaupt je gegeben hat. Und beunruhigt Sie das nicht? Oder denken Sie, dass Sie mit denen auf gleicher Ebene reden?
Also die hier schreiben zum großen Teil sind, wie sagt man da, gestandene ältere Damen und Herren. Ja, so irgendwo zwischen, Leuten. Ja, das war ja ein Antologia Latina-Projekt, beginnt ja, jetzt das sogenannte Lateinamerika-Projekt, das Südamerika-Projekt beginnt jetzt. Wir haben uns zum ersten Mal in Dortmund im 2010 getroffen mit einigen jungen Leuten aus Bogota und Mexiko und verschiedenen anderen Regionen und Städten. Hier sind erstmal, das sind junge Leute, die jetzt beginnen, nicht zuletzt aufgrund dieser Anstöße, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Die Kollegen, die hier zum großen Teil geschrieben haben, die sind schon sowas von alt, dass irgendwo zwischen so meinem Alter und unter 100, das sind Gott sei Dank junge Forscher, jung gebliebene Forscher, Otto Rössler beispielsweise, der jetzt im neuen Band auch dabei sein wird, Amnon Chiloach, ein Jerusalem, auch mir geht es wirklich, vielleicht kann ich das an dem Punkt nochmal so direkt adressieren, natürlich auch um Fragen, die ganz, ganz direkt auch, wenn Sie so wollen, politische Kontexte mit betreffen. Wenn wir Amnon Chiloach zum Beispiel hier eingeladen haben zu diesem Workshop zu den arabisch-islamischen Wissenschaften, dann hat das seine Gründe. Amnon Chiloach lebt in Jerusalem, ist einer der wichtigsten Forscher zur arabischen Musik, wird in der arabischen Welt hoch anerkannt von den Wissenschaftlern. Aber so wie es sozusagen auf die Ebene der Politik kommt, findet keine Verständigung mehr statt. Wir haben aufgrund dessen, dass wir Amnon Chiloach eingeladen haben, keinerlei Förderung bekommen für diesen Workshop. Das hat man uns auch offen so gesagt.
Wer Wenn ist ihr jetzt Juden, Mann?
Bitte?
Wer ist Mann?
Wir haben verschiedene Leute angesprochen.
Also deutsche Stiftungsorganisationen.
Wir haben arabische, deutsche Stiftungen bezahlen doch für sowas nichts. Hören Sie auf, wir haben natürlich arabische Institutionen, die dieses Geld haben, angesprochen. Und die waren auch total begeistert. Ja, wunderbar, ihr fördert sozusagen das Verständnis der arabisch-islamischen Wissenschaften. Und dann haben sie Amnon Chiloach gelesen, dann haben sie Erit Batzri gelesen aus Tel Aviv und Amir Alexander gelesen, der auch aus Jerusalem kommt, und schon war Ende der Fahnenstange, was die Förderung anbelangt.
Ja, sagen Sie doch mal die Gründe.
Bitte?
Die Gründe sind, weil die in Israel leben.
Ja, sicher.
Aber die können ja auch Araber sein.
Ja, sicher. Aber das reicht, dass sie in Israel leben, dass sie sozusagen staatlich einem anderen Land angehören, damit hier man nicht das Gesicht verlieren darf. Warum ich das anspreche, hat den einfachen Grund, dass diese Arbeit, das hört sich immer so toll an, dass das alles schon so weit sich entwickelt hat mit dem Mondialen. Das ist aber nicht der Fall. So wie man anfängt, konkret zu arbeiten, ist man in diesen Alltagsdingen, in dem Alltagsmist zutiefst drin, und den muss man erstmal versuchen, eben wirklich zu überwinden.
Ja, das finde ich, ja sehr gut. Also da, wo es politisch wird, finde ich das auch toll, und ich finde auch, dass sowas Einfaches in Anführungszeichen wie eine Konferenz zu einem bestimmten Thema, dann, wenn sie hilft, politische Engstirnigkeiten dieser Art aufzusprengen, dann schon wirklich eine tolle Sache ist und eigentlich dann sozusagen auch den Wert der Reflexion über Medien, über Apparate, über Wissenschaft, also über Technik.
Haben wir übrigens noch gar nicht drüber gesprochen, ist aber eigentlich ich bin ja eigentlich Medien.
Genau. Und da wollte ich nämlich mal fragen, also jetzt mal nicht zu diesem, was man alles wieder gut machen kann, sondern was man alles gut machen kann. Also was sozusagen, wo gibt es eine...
Habe ich nicht, den Begriff des Wiedergutmachens habe ich nicht benutzt.
Ich habe so
gehört. Blöder Begriff. Nein, ich würde ihn nie benutzen.
Ja, okay, dann habe ich den falsch gehört.
Ich habe gesagt, wir haben etwas zurückgebracht ich habe was zurückgebracht, was wir von euch geklaut haben. Das ist doch etwas anderes als Wiedergutmachen.
Ja, gut.
Bitte.
Das meine ich jetzt. Nein, ich habe das müde Wortspiel jetzt auch nur benutzt. Ich entschuldige mich. Ich wollte aber...
Aber ich finde das wichtig. Wir sind doch Büchermacher. Wir sind Autoren. Sie leiten eine Bibliothek. Das Wort ist das Einzige, was wir haben. Fast das Einzige, was wir haben, wenn wir uns in dieser Ordnung bewegen und sie versuchen, in unserem Sinne vielleicht ein klein wenig zu verschieben oder kleine Veränderungen zu installieren.
Gut, aber wenn wir jetzt die Wörter neu ordnen wollen nach den Sachen, die wir da finden, die wir entdecken können, zum Beispiel in anderen Kulturen, in anderen Vergangenheiten und so weiter, was ist das, was wir entdecken, oder was interessiert Sie besonders? Welche Art von Entdeckung lieben Sie?
Ich habe ein Beispiel schon mit den Banu Musa genannt, mit diesen drei Jungs, auch die wunderbare Entdeckung, dass das bereits sowas wie ein kondensiertes Kollektiv war, dass das eine Form von interdisziplinärer Arbeit war, die da stattgefunden hat, von kooperativer Arbeit, die da stattgefunden hat, für mich hochspannend. Alles, was mich zunächst einmal interessiert, ist das, was andere liegen gelassen haben. Das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt. Wenn ich in die Nationalbibliothek von Neapel beispielsweise gehe, die eine der reichsten Bibliotheken Europas ist, aber völlig marode ist, das können Sie sich hier in Leipzig überhaupt nicht vorstellen, wie die mit ihren Kulturgütern umgehen müssen, weil sie einfach keine Ressourcen haben aus tausenden von Gründen, die wir jetzt natürlich ausbreiten können bis zu Berlusconi, aber dazu haben wir keine Zeit. Es ist ein unglaublicher Reichtum, aber der Reichtum ist zu allergrößten Teil nicht entdeckt, auch das historische Material. Und das reizt mich zunächst, mir zum Beispiel Texte von Giovanni Battista della Porta in die Hand zu nehmen aus dem frühen 16. Jahrhundert oder Mitte des 16. Jahrhunderts und wirklich auch zunächst mal das Gefühl zu haben, Mann, das hat 300 Jahre lang niemand in der Hand gehabt. Und
dann ja, Schmidt-Biggemann kennt sich da aus.
Schmidt-Biggemann kennt sich bei della Porta zum Beispiel überhaupt nicht aus. Ja. Er kennt sich bei Kircher wahnsinnig gut aus, der aber fast alles von Porta geklaut hat. Und das ist genau das, was mich interessiert. Mich interessiert nicht sozusagen der dritte Aufguss.
Aber Porta ist auch unverständlich.
Och,
ich habe das, ich hab das mal versucht. Ich habe ein halbes Jahr mal versucht, damit zurückzukommen.
Im lateinischen Original.
Ja,
wissen Sie warum? Weil er nicht so wahnsinnig gut Latein konnte. Und das mochte er auch nicht. Er kam aus nicht wirklich gebildeten Verhältnissen. Wenn Sie die Sachen von ihm in Volgare, also in Italienisch lesen, und fast alle Bücher gibt es von ihm auch in Italienisch, dann sieht es schon ganz anders aus. Ganz schlimm ist es, wenn Sie es in Deutsch lesen. Die Übersetzungen, die auch Goethe genommen hat und die in Weimar stehen, in der berühmten Herzoginnenbibliothek, ganz, ganz miserabel. Da ist ein Chemiker, ein Experimentator am Werk mit Giovanni Battista della Porta, und der wird zu so einer Art von Zauberkünstler, den man sich so zu Hause mal bestellt, wenn man irgendwie die Küche am Brodeln halten will oder sowas. Das ist also eine völlige Missinterpretation. Giovanni Battista della Porta, ich will ja Ihre Frage beantworten, ist ein sehr origineller Denker. Andere haben auf ihm aufgesetzt, unter anderem eben dieser berühmte Kircher. Porta war immer diskriminiert. Er hat Experimente gemacht in der Mitte des 16. Jahrhunderts, die zum Beispiel mit Schwangerschaftsverhütung zu tun hatten. Das hat die katholische Kirche natürlich nicht so toll gefunden und hat seine geheime Akademie auch ganz schnell verboten, die er da in Neapel in der Via Toledo aufgebaut hat. Das Haus können Sie heute noch sehen, kann man noch besichtigen, ist völlig verrottet. Das war ein, wenn Sie so wollen, ich benutze jetzt mal so etwas pathetische Begriffe, ein sehr widerständiger Geist. Er hat nichts von dem akzeptiert, was man ihm so vorsetzte an Wissensmustern, sondern hat versucht, eben durch das Experiment die Dinge zu ergründen und dann auch zu durchbrechen und für sich neu zu erfinden. Er hat auch mit vielem gearbeitet, was längst vorhanden war. Er hat auf vielem aufgesetzt, aber hat das dann in einer sehr originellen Art und Weise zusammengefügt, und Kircher konnte ihn schamlos beklauen, weil er wusste, dass er vom Vatikan diskriminiert worden war und sogar seine Bücher zum großen Teil gar nicht zugänglich waren, außer eben dieser berühmten Magia Naturalis, die in x Auflagen, in x Sprachen in der ganzen Welt verteilt wurde. Mich interessieren diese Denker, die eine und diese Experimentatoren und auch die Künstler, die eine Widerständigkeit haben, und wo ich merke, wenn ich eben ihre Dinge lese und mich mit ihren Artefakten beschäftige, da hakt es. Da gibt es eine Widerständigkeit, mit der man arbeiten kann und die man eben auch dann für die Gegenwart und möglicherweise für die Zukunft nutzbar machen kann. Wir haben jetzt Banu Musa, wir haben Giovanni Battista Priester della Porta. Ich habe in Sizilien zum Beispiel einen Mönch entdeckt, Maurolikos, den Kepler mal ganz kurz erwähnt im Zusammenhang mit seinen Optikstudien. Es gibt jetzt auch eine kleine Maurolikos-Stiftung, die mit einem ganz jungen Mann arbeitet, der ganz tolle Arbeit macht, wirklich fast ohne Bezahlung da unten in Messina. Das ist jemand, der mich wahnsinnig interessiert, weil er die optische Welt wirklich revolutioniert hat und alles das, was wir Descartes und Folgenden zugeschrieben haben, längst formuliert hat. Also unter anderem auch die Netzhauttheorie als wesentliches Element eben einer optischen Wahrnehmungstheorie. Und auch hier wiederum einer, der sozusagen sich ausgeklinkt hat und eine ganz seltsame Position nicht im Zentrum der Gesellschaft eingenommen hat, sondern eher am Rande exkludiert war. Ramon Lull gehört dazu, den wir mit Hilfe von Amador Vega sehr stark auch entdeckt haben, dieser katalanische Mönch, der dann nach Nordafrika gegangen ist, die Sarazenen zu christianisieren und dafür eben Maschinen entwickelt hat, Apparate entwickelt hat.
Was? Moment, Maschinen zu christianisieren?
Ja, klar. Er hat einen Wissensapparat entwickelt, den man als algorithmisches Artefakt bezeichnen kann, der von einer ganz simplen, aber sehr, sehr faszinierenden Idee ausgeht, die sollten heutige Kulturpolitiker mal entwickeln auf einem vergleichbaren Niveau. Er hat gesagt, wir haben es bei dem Islam, beim Judentum und beim Christentum mit drei Religionen zu tun, die auf das Wort basiert sind, auf den Text gründen. Das sind alles drei monotheistische Religionen. Alle drei haben als Grundlage sozusagen den ständig zu interpretierenden Text, Koran, Bibel und Talmud. Wenn das so ist, sagt er, dann muss es doch möglich sein, einen Apparat zu entwickeln, in dem ich sozusagen das Kondensat der drei Wortreligionen so miteinander verkoppele, dass ständig neues Wissen, beziehungsweise das Wissen, das in diesen drei Büchern enthalten ist, generierbar ist. Und zwar mit Hilfe von Symbolen, ohne auf der äußeren Oberfläche Wörter, also die verschiedenen Sprachen, benutzen zu müssen. Mit Hilfe von Symbolen, hinter denen sich dann natürlich Begriffe, Axiome und so weiter verbergen, die dann eben zu sinnvollen Texten und Gedankengebäuden zusammenzufügen ist. Das war die Idee. Dazu hat er so rotierende Scheiben entwickelt, in der Regel drei übereinander, die dann also schon eine gewisse Komplexität eben auch der Herstellung von Kombinationen ermöglichten. Wir bewegen uns im 13. Jahrhundert mit diesem Apparat. Wir nennen das algorithmisches Artefakt, das ist eines unserer Spezialthemen innerhalb der Variantologie, einer Archäologie algorithmischer Artefakte, weil wir, da sind wir wieder bei dem methodischen Problem, das Sie natürlich vollkommen zu Recht ansprechen, und wenn ich da so etwas heftig reagiere, dann mache ich das auch, um mich selber natürlich noch besser zu überzeugen. Wir sagen nicht, wir arbeiten zur Geschichte des Computers, sondern wir sagen, wir arbeiten zur Genealogie algorithmischer Artefakte oder zur Anarchäologie algorithmischer Artefakte, weil ich damit zum Beispiel die Kombinationssysteme der Araber oder eben dieses katalanischen Mönches aus dem 13. Jahrhundert wunderbar mit einbeziehen kann. Der Begriff des Computers ist einer, der in Europa erfunden worden ist. Und ich würde, wenn ich sage Archäologie des Computers, natürlich aus dieser Perspektive, aus dieser apparativen Perspektive sozusagen die gesamte Geschichte rekonstruieren.
Ich habe einen Aufsatz geschrieben, der heißt Bücher als Maschinen.
Sehen Sie, wunderbar.
Also wir treffen uns da. Bevor wir hier alle Welt totreden, wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass es ein Publikumsmikrofon gibt. Gibt es irgendjemand, der vielleicht dann hier von vorne, kann es dann weitergereicht werden? Ja, wir machen hier vorne weiter.
Genau, also ich frage Sie jetzt nochmal nach Ihrer, oder bin beeindruckt von Ihrer Freude an der Entdeckung. Aber was tun Sie jetzt, wenn dieser, über den es da gerade geredet wurde, dieser Totalerfinder und Neuling, wenn der jetzt auch schon wieder, nee, nicht der, also von dem vorher die Rede, ja, wenn der jetzt vielleicht auch irgendwo abgeschrieben hätte.
Ja, klar,
nee,
das
ist ja klar. Ja, aber warum ist Ihnen dann diese ganze Originalitätsidee noch so wichtig?
Die ist mir nicht wichtig.
Die ist, ja, aber Sie haben ganz oft gesagt, das war der Erste und der hat
das
alles.
Ist ein politisches, dann habe ich, dann, wenn ich das gesagt habe, dann habe ich wirklich mich falsch ausgedrückt. Ja. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Ich versuche, den Begriff des Ersten nicht zu benutzen. Ich habe im Zusammenhang, uns ging es, er hat den Schmidt-Biggemann ins Spiel gebracht, diesen großen frühen Neuzeitforscher, den ich auch sehr schätze, und sagte, der kennt Porter. Der kennt Porter nicht. Ich habe gesagt, der kennt Kircher. Und das ist ein politisches Problem, weil Kircher ist ein Wissenschaftler, der einer der ganz, ganz hohen Positionen in der katholischen Kirche eingenommen hat. Er war sozusagen Spezialbeauftragter des Vatikans, er war Jesuit und hat das Jesuitenkolleg in Rom geleitet. Und er hat sozusagen das gesamte Netzwerk, man kann das sagen, dass man kann in dem Fall diesen Begriff benutzen, er hat dieses gesamte Wissensnetzwerk der Jesuiten befehligt, von Rom aus. Und dieser, lieber Herr Kircher, hat das Wissen von de la Porta sich in unverschämter Art und Weise angeeignet, wissend, dass dieses Wissen verboten war, dass es zu den verbotenen Regionen gehörte oder zu den relativ verschlossenen Regionen gehörte.
Dass in der Barockzeit das Aneignen noch nicht sozusagen diesen Status hatte, hier Musik und Kunst und so weiter. Man hat da eine kreative sozusagen Rezeption gepflegt.
Ja. Ja, gut.
Und das könnte man ja heute wieder einführen, könnte man ja so sagen.
Ja. Wir haben ja jetzt so einen Fall mit unserem Verteidigungsminister, mal gucken, was dabei herauskommt. Wenn man originell denkt, können ja solche Plagiate gar nicht erst zustande kommen. Ne? Aber es ist natürlich sehr schwer, originell zu denken, das ist vollkommen klar. Nur um Ihre Frage wirklich direkt zu beantworten, ich glaube nicht an die Idee des Ersten. Das teile ich mit Michel Foucault in seiner massiven Kritik eben der traditionellen Archäologie und der traditionellen Geschichtswissenschaft. Ich suche nicht nach dem einen Ursprung, weil das ja nach Nietzsche und nach Foucault identisch ist mit der Suche nach der einen Wahrheit. Wenn ich den einen Ursprung kenne, dann kenne ich ja diese eine Wahrheit, von der alles kommt und auf die hin sich alles entwickeln wird. Daran glaube ich nicht und ich arbeite nicht mit diesem Konzept. Aber natürlich spielt auch für uns und für mich eine Rolle, was vorher war und was nachher war und wer wen und wie beerbt hat und bearbeitet hat. Das spielt natürlich schon eine wichtige Rolle, aber ich sagte schon bei de la Porta, auch er hat natürlich auf vielen Riesen gestanden und hat auf den Schultern dieser Riesen seine Arbeiten entwickelt. Das ist vollkommen klar. Aber das ist ja das Spannende der Arbeit, immer wieder zu sehen, wow, da gibt es ja nochmal eine Kurve und wenn man hier nicht vollkommen hirnverbrannt ist, dann kann man ja auch nochmal die Wendung nehmen und kommt also dann ganz woanders heraus.
Könnte man sagen, nicht jeder, der auf den Schultern von Riesen steht, muss auch ein Zwerg sein.
So ist es.
Kann ich nochmal etwas fragen, weil die Beispiele, die jetzt kamen und die ich auch aus dem Buch kenne, haben auch alle damit etwas zu tun, dass ein Denken entdeckt und beschrieben wird, das in Apparaten endet oder mit Apparaten etwas zu tun hat.
Das ist eine große Leidenschaft.
Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen drüber was hören. Also das ist sozusagen ein Denken, es gibt Theorien, es gibt Ideen, aber es gibt auch gleichzeitig Apparate, die das umsetzen. Und sind das jetzt, was sind das für Apparate?
Das ist Gott sei Dank sehr, sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Diese Welt ist extrem uneinheitlich. Es können Apparate sein, die dysfunktional sind, womit wir es in der Kunst unter Umständen häufig oder häufiger zu tun haben. Es können Apparate sein, das ist das Zentrum meiner Leidenschaften, die man als mediale Apparate definieren kann. Zaubermaschinen, Apparate, die in der Lage dazu sind, etwas zwischen dem einen und dem anderen zu generieren. Also das wäre eine Umschreibung dessen, was Medien sein können. Das finde ich hochspannend. Es können aber auch nur gedachte Apparate sein, die ebenfalls sehr stark lange Zeit zumindest aus der Wissenschaftsgeschichte und der Technikgeschichte ausgeklammert wurden, weil nur das zählte, was sich realisiert hatte. Gedachte Apparate, entworfene Apparate, die dann aufgrund ganz bestimmter Zusammenhänge eben nicht weiterentwickelt und nicht weitergedacht werden konnten oder nicht weitergedacht werden durften. Das finde ich hochspannend. Das heißt, der Apparatebegriff ist schon ziemlich weit gefasst und umfasst alles das von der Möglichkeit, vom Entwurf, vom Experiment bis hin dann eben tatsächlich auch zum Gebauten, wobei das tatsächlich Gebaute uns und mich auch ganz besonders sehr stark interessiert, weil ich, das verhehle ich nicht, eben wirklich auch eine Riesenfreude daran habe, dass etwas aufgeht, dass ein Konzept dann auch wirklich in ein Konstrukt, in ein tragfähiges Konstrukt überführt wird und funktioniert. Dass
Nennen
man dann
Sie
an der
mal zwei, drei Apparate, die Sie besonders faszinieren.
Das ist schwierig, weil das ist so ungefähr wie, was ist Ihr Lieblingsbuch oder so. also die Banu Musa Musikmaschine möchte ich jetzt nicht noch einmal, die ist aber noch relativ jung jetzt, was die Erforschung anbelangt, deshalb ist sie so stark auch im Kopf präsent. Kommen wir noch mal ganz kurz auf De La Porta zurück, wir können aber auch gerne dann in andere Regionen der Welt gehen, wenn Sie mögen. De La Porta hatte zum Beispiel eine wunderbare Idee für die Realisierung von Telekommunikation zu Beginn des 16. Jahrhunderts, des frühen 17. Jahrhunderts, Entschuldigung. Er hat einen Brief an Rudolf II. In Prag geschrieben und hat dieses System der Telekommunikation sehr genau aufgeschrieben. Es basiert auf der Idee der Freundschaft als Voraussetzung dafür, dass Kommunikation funktionieren kann, dass Kommunikation passieren kann, funktioniert folgendermaßen. Sie nehmen ein Messer, ritzen sich auf die Brust über dem Herz das Alphabet ein. Der Freund oder die Freundin, die an einem weit entfernten Ort ist, tut dasselbe. Und dann nehmen Sie dieses Messer und tauchen es in eine, und das ist natürlich der entscheidende Punkt, sympathische Salbe. Mit dieser Salbe berühren Sie dann mit dem Messer den Buchstaben, den Sie adressieren wollen, das A, das B oder das C. Und der Freund oder die Freundin an dem entfernten Ort, zum Beispiel im Gefängnis, wird den Schmerz an derselben Stelle empfinden. Rudolf II. War total begeistert. Das ist die einfachste Form, die einfachste Idee einer Telekommunikation, wie Sie sich vorstellen können. Jetzt könnte ich so blöd sein.
Hat Umberto Eco beschrieben in der Insel des vorigen Tages.
Ja. Jetzt könnte ich so blöd sein und sagen, okay, die Facebook ist nichts anderes. Das mache ich aber nicht, weil wir dann also die Idiotie begehen würden und historisieren würden in einem Ausmaß, dass wir uns hören und sehen vergeht. Aber das ist eine hochspannende apparative Einrichtung, die natürlich so de facto nie realisiert worden ist, aber als Idee mit dieser wunderschönen Grundlage, dass die Freundschaft eigentlich das ist, was Kommunikation ermöglicht und das Hauptmotiv darstellt, eine sehr schöne Geschichte.
Also ansonsten gibt es noch ganz viele Geschichten über Uhren und Schlösser und Codes und so weiter. Man muss ja auch sagen, dass Sie Ihren Mitarbeitern ziemlich viel abverlangen. Also da muss einer dann Arabisch können, der andere muss sich über Schifffahrtstechnik auskennen. Also wie kommen Sie eigentlich an diese Leute?
Wir sind zweieinhalb. Wir sind zweieinhalb. Ich habe einen wunderbaren Mitarbeiter, Eckhard Fürlus, der tollste ist, den ich kenne.
Ist er vielleicht
da? Nee, ist nicht da. Er hat Theologie studiert und Philosophie und macht einen wunderbaren ständigen Spagat zwischen dem Jetzt und der Tiefzeit. Er ist nämlich auch einer der besten Kenner von Punkmusik. Er kennt jeden Gitarristen, jeden Schlagzeuger, jede Maschine, die irgendeine Punkband irgendwann mal benutzt hat. Und er spricht und liest und schreibt Griechisch, Lateinisch und die alten Sprachen. Also wir arbeiten wunderbar zusammen. Wir haben dann noch einen halben Assistenten, der uns so beim organisatorisch-praktischen hilft und that's it. Alles andere machen wir selber. Und natürlich gibt es dann Freunde, Freunde in der ganzen Welt, die Texte schreiben, die uns helfen bei der Arbeit, das ist ganz klar. Ich habe versucht, und das meine ich sehr ernst, auch vielleicht dieses Beispiel mit De La Porta, das in der Tat eben an mehreren Stellen beschrieben worden ist. Kircher hat das natürlich dann auch nochmal aufgegriffen, deshalb ist es so bekannt.
Herzog August in Wolfenbüttel
hat das Steganographie-Tradition. Aber was mir sehr ernst ist an der Geschichte ist, eine Alternative zu entwickeln zu dem, was man die herrschende Ökonomie nennen könnte. Und eine mögliche Alternative für mich als Wissenschaftler und als jemand, der mit der Kunst sehr intensiv zu tun hat, ist das, was ich Ökonomie der Freundschaft nenne. Diese Bücher sind wesentlich auf dieser Basis entstanden, sonst sind sie unvorstellbar. Sie sind auch, wären auch nicht bezahlbar. Schauen Sie sich die Autoren an, zum Teil, die da schreiben. Im neuen Band wird John Berger dabei sein, es werden ganz berühmte Leute dabei sein. Die schreiben dort nicht, weil sie 5.000 Euro oder 10.000 Euro für den Text kriegen, sondern weil sie in einen Kontext hineinkommen, der sie interessiert und den sie spannend finden. Hans Belting hat zum Beispiel gesagt, als wir hier den vierten Band vorgestellt haben, vor einigen Monaten, hat gesagt, Variantologie ist das einzige Etikett, unter dem er sich versammeln würde. Er sich versammeln würde, ja? Hans Belting. Ja? Majestätis Pluralis. Also, und das davon lebt ein solches Projekt und das ist, ich kann es nicht anders bezeichnen, das ist eine Ökonomie der Freundschaft. Die einzige Ökonomie, die langfristig, verlässlich auch funktioniert. Ich bin fest davon überzeugt, alle anderen Ökonomien werden wie so die eine oder andere Hochkultur untergehen, aber die Ökonomie der Freundschaft ist die stabilste, die es gibt. Und die zu pflegen, den Respekt zu pflegen, den es als Voraussetzung braucht, damit sowas auch längerfristig funktionieren kann, das gehört zu meinen Aufgaben. Michael Thompson hat jetzt für das neue Buch einen wunderbaren Text geschrieben. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht. Der ist der berühmte Abfallforscher. Der hat die Theory of Rubbish geschrieben, 1974, 75. Ein wunderbarer Mann, der überall bei den Thinktanks in der ganzen Welt herumgereicht wird und eigentlich wirklich nicht mal zu bezahlen ist, wenn Sie mit ihm telefonieren wollen. Aber auch er hat einen Text geschrieben und das finde ich wunderbar. Also das zur Antwort. Wir selber sind ein winziges Team. Wir haben gute Übersetzer. Das kommt noch hinzu, denn wir können nicht alle Texte selber bearbeiten. Das geht gar nicht. Als wir zum Beispiel das Buch mit dem China-Schwerpunkt gemacht haben, die Sinologen haben gesagt, das ist das europäische Buch, das die meisten chinesischen Zeichen beinhaltet. Also in lateinischer Sprache die meisten chinesischen Zeichen beinhaltet, das sie jemals gesehen haben. Also selbst die Leute aus der Needham-Gruppe aus England, wie Francesca Bray hat das bestätigt, da muss uns einer hier über die Schulter gucken, die ganze Zeit, der jeden Schritt unserer Editierarbeit beobachtet, dass wir da keinen Mist bauen. Wir sind sehr stolz drauf, dass die Bücher sehr, sehr, sehr akkurat durchredigiert sind.
Also einen Druckfehler habe ich schon gefunden.
Ja, einen Druckfehler gibt es natürlich denn einen, aber solche Fehler, wissen Sie, ich habe einmal als junger Mann, da habe ich ein Buch gemacht, 1982, oder so, ich weiß nicht mal genau, das hieß Holocaust for Entertainment. Das war relativ bald nach dieser berühmten Fernsehserie, die Älteren unter Ihnen können sich vielleicht erinnern, an die 1980, glaube ich, im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden ist, die eine unglaubliche Wirkung hatte hier in Deutschland, was die Beschäftigung eben mit dem Holocaust anbelangt. Und darüber habe ich ein Buch gemacht mit meinem damaligen Chef, dem Knilli, von der TU in Berlin. Und da ist mir was Fürchterliches passiert. Ich habe ein Blatt gehabt mit einem hebräischen Text und der ist verkehrt rumgedruckt worden. Das war einfach, und das bei dem Thema, das war einfach, ich habe mich sowas von geschämt und es war aber nicht mal zu korrigieren. Ne? Und sowas sollte nie wieder, so passiert Ihnen einmal sowas. Und sowas, deshalb sind Fehler, die man macht, ja oft so lehrreich, einmal und nie wieder. Und da haben wir sehr darauf geachtet, dass das alles stimmt, auch bei den arabischen Zeichen, das war nicht ganz so einfach. Aber das ist das Wichtige, wenn man sich mit Apparaten, mit Maschinen, mit Gedanken des Präzisen beschäftigt, dann muss man eben versuchen, eben auch in der Darstellung recht genau zu sein.
Das war ein sehr schönes Schlusswort.
Wirklich? Schon
ja,
so schnell?
Ja. Wir können uns aus diesen unbequemen Sesseln jetzt befreien und können in die,
gibt's
das
nicht?
Freundschaftliche
gibt's
Gespräch
an dahinten? Der... Sehen
doch, Sie da ist doch, es gibt einen, ja. Dann geben. Nein, wir müssen das mit dem Mikrofon.
Also ich würde versuchen, meine Frage ganz kurz zu stellen. Es fiel vorhin an verschiedenen Stellen. Meine Frage ist, wie geht Utopie ohne Moderne?
Also da ja Utopie, wenn ich recht informiert bin, etwas betrifft, was keinen Ort hat. Da Utopie eine Bezeichnung für etwas ist, das ohne Ort ist und in meiner Vorstellung eigentlich auch aus der Zeit ist, also unzeitgemäß in einem ganz spezifischen Sinne ist, hätte ich da keine Probleme, das zu entkoppeln. Es gibt doch nicht nur seit der europäischen Moderne die Vorstellung von dem, was dann in der Moderne als Utopie bezeichnet wurde, oder? Vielleicht habe ich Sie auch nicht richtig verstanden. Wie würden Sie es selber sehen?
Sind nicht die ersten Utopien, die sozusagen Phantasmagorien untergegangener genau. Hochkulturen?
Zum Beispiel.
Atlantis.
Ja. Aber vielleicht haben Sie, wenn ich verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, Utopie ist ein Konzept, das eigentlich durch die Moderne entwickelt worden ist und deshalb auf Teufel komm raus mit ihr verbunden ist?
Ich hatte jetzt nur so weit gedacht, dass ja Moderne jetzt vielleicht an sich ein Projekt einer Modernisierung der Gesellschaft ist, Fortschritt. Und dass wer auch immer sich jetzt ein Bild einer anderen Gesellschaft malt, die macht das wahrscheinlich als Vorbild für die eigene Gesellschaft, wie man die verbessern kann.
Ja, das ist eben, das ist eine wunderbare Einlassung, aber Warnung, weil das würde viel Zeit kosten, darüber intensiv zu diskutieren. Als wir ganz am Anfang ganz kurz über diesen Begriff der tiefen Zeit gesprochen haben, habe ich diese sehr wichtige Dimension nicht mal angetippt. Für die Paläontologen oder sagen wir es für ganz bestimmte Paläontologen wie Stephen Jay Gould und John McPhee, die ich sehr, sehr schätze, bedeutet dieser Begriff der tiefen Zeit nämlich auch, dass sie das, was wir als Fortschritt, als Progress bezeichnen, nicht anerkennen. Ich formuliere das jetzt mal so ganz einfach, weil sie prinzipiell davon ausgehen, ihr höchstes Kriterium für Fortgeschrittenheit ist Variantenreichtum, ist Vielheit, Mannigfaltigkeit der Erscheinungen. In der Geschichte der Zivilisation, seitdem der Mensch sozusagen mitmischt, haben wir es aber tendenziell mit einer Reduktion von Vielheit und von Mannigfaltigkeit zu tun. Und deshalb ist diese Notion, diese Notion des Progresses sehr fragwürdig geworden. Ganz einfach ausgedrückt, es ist möglich, dass wir eine Konstellation in der Geschichte finden, die fortgeschrittener ist als diejenige, in der wir im Moment leben. Wenn ich dieses Kriterium der Vielheit anwende. Ich kann das auch an einem medienarchäologischen Beispiel deutlich machen. Das ist eben mein Spezialgebiet. Es gab im 16. Jahrhundert wirklich sehr, sehr viele verschiedene konkurrierende Programme, wenn Sie so wollen, für Kryptographie, kryptografische Modelle, geheime Schriften für Codes. Die wurden erst im Laufe der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte eng geführt hin zu einigen praktikablen maschinellen Lösungen. Aber diese Vielheit der konkurrierenden Modelle ist eigentlich das, was mich wirklich interessiert. Und das war eine Konstellation aus heutiger Sicht gesehen, die fortgeschrittener war, also jetzt um dieses Argument sozusagen zu schließen, die fortgeschrittener war in einer bestimmten Hinsicht als die Situation, in der wir heute sind. Das meinte ich vorhin, als ich so etwas locker sagte, die Arbeit, die wir tun, hat auch damit zu tun, dass wir versuchen, eben diese Idee des Fortschritts zu relativieren. Wir sollen nicht so verdammt arrogant sein, zu glauben, dass wir sozusagen an der Spitze dessen stehen, was man da mögliche Zivilisation nennt. Das verführt mich ein bisschen dazu, vielleicht darf ich das noch sagen, wenn man mich so manchmal fragt, was das mit dem Anarchäologischen auf sich hat und was mich da eigentlich im Verhältnis jetzt zur Geschichte interessiert, dann versuche ich es diese Frage, die ich mir jetzt eben selber gestellt habe, damit zu beantworten, indem dass ich sage, an der Geschichte interessiert mich weniger das, was tatsächlich gewesen ist, sondern das, was auch hätte sein können. Das heißt, die Möglichkeitsform, mit der ich in die Zukunft gehen möchte, versuche ich auch in die Geschichte hinein zu projizieren. Und deshalb auch das Interesse an diesen Installationen, wo Dinge eben nicht real wurden und nicht sozusagen zum Produkt weiterentwickelt wurden, sondern als Möglichkeit versandeten, irgendwo in der Sackgasse aufgehört haben, nicht weiterliefen und so weiter. Man muss, denke ich, diese Möglichkeit eben auch für das Vergangene zulassen. Das ist eigentlich wirklich genealogisches Denken. Das hat Foucault im Übrigen auch nicht so gemacht, weil Foucault letztendlich eigentlich eine relativ lineare Geschichte der Macht geschrieben hat. Das hat ihn immer selber auch beunruhigt, aber er hat letztendlich eine ziemlich klare, lineare Geschichte der immer subtiler werdenden Macht geschrieben.
Das ist natürlich überhaupt nicht richtig, aber das ist ein anderes Thema.
Musik.
Wir danken, genau, Siegfried Zielinski und machen Musik und wir reden hier vorne weiter. Ja, ja, okay. Mach mal Musik.
Gut, alles
danke. Klar.